Zuerst mal vielen Dank an alle, die mich die letzten Tage ermutigt haben und für mich gebetet haben, wenn ich jetzt das erste Mal hier stehe. Ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte von meiner Freundin erzählen. Sie hatte vor einigen Jahren die Idee, in ihrem Garten ein Hochbeet zu bauen. Meine Freundin ist ein sehr emotionaler und begeisterungsfähiger Mensch. Wenn sie sich einer neuen Aufgabe widmet, tut sie das voller Hingabe und Perfektionismus. Sie hat also erstmal im Internet ausführlich recherchiert und geplant, wo das Hochbeet stehen soll. Dann ist sie in den Baumarkt gefahren und hat hochwertiges Baumaterial gekauft. Danach wurden ihr Mann und ihre drei Söhne eingespannt, um das Fundament zu legen und das Hochbeet aufzubauen. Dann kamen Fahrten zum Großhandel für die Füllmaterialien und ein Wochenende harter Arbeit. Am Abend saß sie da und plante die Bepflanzung des Beetes. Welche Pflanzen waren geeignet? Wie sollte man sie anordnen? Ein detaillierter Plan entstand und sie fieberte dem Moment entgegen, an dem sie die Pflanzen setzen konnte. Nun begann das Warten. Jeden Morgen mit der Kaffeetasse in der Hand und jeden Abend vor dem Dunkelwerden ging sie zu ihrem Hochbeet und sah nach, ob schon etwas gewachsen war. Ihre Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Aber schließlich war das Wachstum der ersten Blätter nicht mehr zu übersehen. Sie stellte sich vor, wie sie als erstes den Blattsalat und einige Kräuter für die Salatsoße ernten würde. Als es fast soweit war, fuhr sie für ein verlängertes Wochenende weg. Am Morgen nach ihrer Rückkehr ging sie ganz aufgeregt und voller Vorfreude zu ihrem Beet. Da fuhr ihr der Schreck in die Glieder, es wurde ihr schwindlig und übel. Auf ihrem Hochbeet gab es kein grünes Blatt mehr. Alles lag braun und faulig auf der Erde. Eklige weiße Beläge bedeckten die Pflanzen und es roch unangenehm. Meine Freundin ging hinein, setzte sich hin und weinte erstmal vor Schreck, Enttäuschung und Wut. Am Nachmittag begann sie in den einschlägigen Foren im Internet nach Gründen zu suchen. Was hatte sie falsch gemacht? Was war schiefgelaufen? Sie erhielt viele Kommentare, aber keine Antworten. Es gibt eine ähnliche Geschichte im Alten Testament in Jesaja 5, ein Gedicht, das Weinberglied. Wein war in der ganzen Antike etwas sehr Wichtiges. Er wurde im Alltag getrunken und auch bei allen hohen Festen. Die Weinlese war eine Zeit besonderer Freude. In Israel waren die Bedingungen für den Weinanbau ideal und man kann ihn bis ins 4. Jahrtausend vor Christus zurückverfolgen. Gleichzeitig waren Anbau und Pflege eines Weinbergs äußerst anspruchsvoll und langwierig. Erst nach 3 bis 4 Jahren konnte geerntet werden, dafür aber dann jahrzehntelang. Im Alten Testament steht der Weinberg als Bild für das Volk Gottes und im Hohenlied der Liebe auch für die Braut, um die der Weinbauer geduldig wirbt. All das haben die Zuhörer damals gewusst, als sie dem Lied Jesajas lauschten. Erlaubt, dass ich singe von meinem Freund, das Lied meines lieben Freundes von seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg an steiler Höhe, überaus fruchtbar. Und er grub ihn um und befreite ihn von Steinen und er bepflanzte ihn mit edlen Reben und in seiner Mitte baute er einen Turm und auch eine Kelter schlug er darin aus und so hoffte er, dass er Trauben trage, doch er brachte stinkende Fäulnis hervor. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer aus Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was bliebe noch zu tun für meinen Weinberg, das ich nicht getan hätte? Wie konnte ich hoffen, er würde Trauben tragen? Stinkende Fäulnis brachte er hervor. Und nun erlaubt, dass ich euch wissen lasse, was ich mit meinem Weinberg mache. Seine Hecke ausreißen, dann soll er kahl gefressen werden, seinen Zaun einreißen, dann soll er zertreten werden. Und ich habe ihn zur Verwüstung freigegeben. Er wird nicht geschneitelt werden und nicht behackt, und Dornen und Disteln werden aufsprießen in ihm, und was die Wolken betrifft, so werde ich Befehl geben, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. Der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel, und die Männer aus Juda sind, was er aus Leidenschaft gepflanzt hat. Und er hoffte auf Rechtsspruch, doch seht, Rechtsbruch, und auf Gerechtigkeit, doch seht, Schlechtigkeit. Jesaja 5, Vers 1 bis 7 war das aus der Zürcher Übersetzung. Ich will den Inhalt dieses Gedichtes kurz mit euch durchgehen. In der ersten Strophe, Vers 1 und 2, berichtet der Erzähler von seinem Freund. Der Freund tut alles, um einen guten Weinberg anzulegen. Er wartet und erwartet gute Trauben. Aber der Weinberg bringt nur schlechte Trauben. In der zweiten Strophe, Vers 3 und 4, wechselt der Erzähler. Jetzt spricht der Weinbergbesitzer selbst und er spricht seine Zuhörer, nämlich die Bürger Jerusalems, direkt an. Sie sollen richten zwischen ihm und seinem Weinberg. Dabei stellt er zwei Fragen. Gibt es etwas, was ich nicht getan habe? Warum hat er schlechte Trauben gebracht? In Vers 5 und 6 der dritten Strophe kündigt er an, was er vorhat zu tun. Er wird seinen Schutz entziehen, indem er die Mauer einreißt, sodass der Weinberg zertreten und abgefressen wird. Er wird ihm die Pflege entziehen, indem er ihn nicht mehr beschneidet und hackt, sodass Disteln und Dornen darauf wachsen. Er wird ihm die Versorgung entziehen, indem es nicht mehr regnen soll. Interessant ist, dass er den Weinberg nicht aktiv zerstört, er reißt die Pflanzen nicht aus, sondern er entzieht ihm seine Fürsorge, er wendet sich ab. Damit ist das Schicksal des Weinbergs besiegelt. In der letzten Strophe, Vers 7, wechselt die Erzählperspektive noch einmal. Das Bild wird gedeutet. Der Weinberg sind die Männer Judas, das Volk Israel. Gott erwartete Gerechtigkeit und bekam Schlechtigkeit. Schauen wir uns einmal an, was Gott kritisiert. In der ganzen Geschichte Gottes mit seinem Volk, beginnend mit dem Auszug aus Ägypten bis zur Wegführung ins Exil, die Jesaja ankündigt, klagt Gott immer zwei Dinge an, die mir die zwei Seiten einer Medaille zu sein scheinen. Einmal das Anbeten fremder Götter, damit das Übertreten des ersten und zweiten Gebotes, also die Beziehung des Menschen zu Gott. Zum Zweiten das Verhalten der Menschen anderen gegenüber. Hier geht es zumeist um unrechtes Verhalten gegenüber Schwächeren, Armen, Waisen, Witwen, Fremden. In den Kapiteln Jesaja 1 bis 5 klingt das so. Gott sagt über sein Volk, sie sind abgefallen, sündig, krank, boshaft, hochmütig, sie sind Huren, Mörder, Diebe, sie berauben die Armen, sie sagen die Unwahrheit, sie sind Gott ein Gräuel und Gott ist ihrer müde. Gott sagt diese Worte zu seinem auserwählten Volk, zu seinen Leuten, nicht zu heidnischen Nachbarvölkern. Er sagt sie zu denen, denen er sich offenbart hat, denen er seine Gebote und den Tempel gegeben hat. Ich fürchte, es gibt keine überzeugenden Gründe, warum er sie nicht auch über uns zu sagen hätte. Aber es sind harte Worte, erschreckend, vernichtend. Wir hören sie nicht gerne. Am liebsten würden wir sie ignorieren oder uminterpretieren. Kann ein liebender und barmherziger Gott so über uns sprechen? Er tut es hier. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zuhören. Aus zwei Gründen. Erstens, Gott sagt uns etwas über uns. Die Wahrheit über uns können wir nicht aus uns selbst erkennen. Wer bin ich? Wie sieht Gott mich? Diese Frage kann ich mir nicht selbst beantworten. Wenn ich mich einer ehrlichen Antwort stellen will, wenn ich die Wahrheit wissen will über mich, muss ich zuhören, was Gott sagt. Es gibt in unserem Text keine Erklärung und keine Entschuldigung für das völlige Ausbleiben der Frucht. Das ist schwer auszuhalten. Tief im Inneren klammere ich mich nämlich doch an die Überzeugung, es könne nicht alles nur schlecht sein. Zumindest meinen guten Willen, mein Bemühen müsste mir doch fairerweise angerechnet werden. Es gibt einen zweiten, noch wichtigeren Grund, gut zuzuhören. Gott sagt uns etwas über sich selbst. Nicht, weil er unser Verständnis oder Mitgefühl bräuchte, das wäre lächerlich, sondern er offenbart sich uns. Genauso wenig, wie ich die Wahrheit über mich selbst aus mir selbst heraus erkennen kann, kann ich Gott aus mir selbst heraus erkennen. Egal, wie wir uns ihm zu nähern versuchen, mit unserem Verstand, über unser Gefühl oder über unsere Erfahrungen, wir können von Gott nur wissen, was er uns von sich heraus über sich mitteilt, was er von sich offenbart. Zu unserem Glück tut er das. Was offenbart Gott uns also über sich in diesem Text? Der Weingärtner pflanzt seinen Weinberg nicht aus nüchternen geschäftlichen Überlegungen heraus zur Ausweitung seines Portfolio nach Durchführung einer genauen Risikokalkulation Verlust eingeplant. Nein, er legt seinen Weinberg mit leidenschaftlicher Liebe und Hingabe an. Er legt sein Herz hinein und er scheut keine Mühe. Leidenschaftliche Liebe kennt keine Distanz, keine Risikokalkulation. Sie macht sich verletzbar. Je größer die Liebe, desto größer das Ausmaß der möglichen Enttäuschung. Diese Möglichkeit wird aber nicht reflektiert, nicht einkalkuliert. Die Enttäuschung kommt völlig unerwartet. Sie schockiert. Sie lässt einen als naiv, leichtgläubig, illusionär, dumm dastehen. Besonders schwer wiegt die Enttäuschung in einer Beziehung. Sie wird dann persönlich. Sich seine Enttäuschung eingestehen, sie aushalten, tut weh. Gott zeigt uns hier etwas von seinem Wesen. Er offenbart sich uns. Seine liebende Hingabe an uns ist so groß, dass er sich in ihr verletzlich und enttäuschbar macht. Gott sei Dank ist das Weinberglied des Jesaja nicht das letzte Wort Gottes. Gott schenkt seinem Volk nach der Exilzeit einen neuen Anfang. Diesen Teil der Geschichte möchte ich aber überspringen und ins Neue Testament gehen, wo Jesus das Bild vom Weinberg im Gespräch mit seinen Jüngern wieder aufgreift und verändert. Wir finden diesen Text in den Abschiedsreden des Johannes 15, Kapitel 15, Vers 1 bis 8, wobei ich den zentralen Vers 5 herausgreife. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Zwei Aspekte des Bildes bleiben unverändert. Gott ist der Weingärtner und Frucht ist das Ziel. Dass reiche Frucht entsteht, ist die Vision, der Wunsch, der Gedanke Gottes für uns. Daneben gibt es aber nun zwei entscheidende Unterschiede in Jesu Bild, wobei sich der zweite als logische Konsequenz aus dem ersten ergibt. Der erste Unterschied: Jesus ist der Weinstock. Bei Jesaja waren die Menschen Israels der Weinstock. Das hat nicht funktioniert. Trotz aller Pflege entstand keine gute Frucht. Jetzt pflanzt Gott einen neuen Weinberg mit Jesus als Weinstock. Es gibt also keine zweite Chance für den alten Weinberg nach dem Motto, vielleicht wird es ja doch noch etwas, sondern etwas ganz Neues entsteht. Der Weinstock ist der Teil der Pflanze, der die Frucht hervorbringen kann, der das genetische Material dazu trägt, der den Kontakt zum Boden hat. Daraus entspringt im Frühjahr ein Spross, die Rebe, an dem dann später die Frucht hängt. Die Rebe hat nur die Aufgabe, die Frucht zu tragen und die Nährstoffe durchzuleiten. Bricht sie ab, entsteht keine Frucht. Bleibt sie aber in Verbindung mit dem Weinstock, entsteht die Frucht quasi von selbst, aus dem Weinstock heraus. Daraus folgt in logischer Konsequenz der zweite Unterschied, nämlich der Auftrag an die Rebe: bleibe am Weinstock. Also nicht mehr wie bei Jesaja: bringe Frucht, das hatte ja nicht funktioniert. Obwohl die Frucht nach wie vor das Ziel ist, hat sich der Auftrag geändert. Der Auftrag an die Rebe lautet: bleibe. Was bedeutet dieses Bleiben? Es ist sehr wichtig, hier genau auf den Wortlaut zu achten. Es heißt nicht: komme zum Weinstock, auch nicht: sei am Weinstock oder tu etwas, sondern bleibe. Bleiben hängt eng mit Sein zusammen. Nur wo ich jetzt bin, kann ich auch bleiben. Das Bleiben ist also die Fortsetzung meines Seins in die Zukunft. Die Jünger sind als Reben mit dem Weinstock schon verbunden, weil Jesus durch sein Menschwerden und seinen Tod am Kreuz die Verbindung zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt hat. In Jesus sein zu können, ist ein Geschenk, ist Gnade Gottes und geschieht allein aus Glauben. Der Auftrag heißt deshalb nicht: sei in Jesus, das ist ein Geschenk, sondern bleibe. Es heißt aber auch nicht: bringe Frucht, tu etwas, obwohl uns das doch ehrlich gesagt eigentlich lieber wäre. Unser Leben in dieser Welt ist darauf ausgerichtet, etwas zu tun, etwas zu erreichen, etwas zu machen. Wie gerne würden wir die Frucht selbst erbringen? Wie gerne strengen wir uns an, zu beweisen, dass wir doch zumindest die eine oder andere akzeptable Traube auch selber hervorbringen können? Aber Jesus sagt: bleiben, denn ohne mich könnt ihr nichts, gar nichts tun. Mir geht es so, dass ich mich im Bleiben unerfahren und unsicher fühle. Wie geschieht das? Was hilft mir dabei? Ich ertappe mich bei der Frage: wie mache ich das jetzt? Ich ahne, dass es keine To-Do-Liste dafür gibt. Es wird wohl eher sein, wie wenn der Postbote klingelt. Bin ich zu Hause? Habe ich zwei freie Hände, um das Paket anzunehmen? In Jesus bleiben, das ist mein Auftrag, mein Ziel, ja, der Sinn, die Zweckbestimmung meines Lebens. Will ich mich darauf ganz ausrichten? Bin ich bereit, darauf meine Aufmerksamkeit zu lenken? Ist das das, was ich mir unbedingt wünsche? Ich habe in den Anfang des Gottesdienstes zwei Elemente eingebaut, die mir dabei gerade helfen. Einmal ein liturgisches Gebet aus der Jesusbruderschaft Gnadental, das mich seit Jahrzehnten immer wieder phasenweise begleitet. Den ganzen Text dieses Gebetes haben wir kopiert und außen zum Mitnehmen ausgelegt für die, die denken, dass es ihnen auch helfen könnte. Das andere ist die Geschichte von Maria und Martha aus der Schriftlesung. Die Martha-Situation kenne ich gut. Wenn alle Kinder nach Hause zu Besuch kommen, liebe ich es, alle zu versorgen. Zurzeit versuche ich, mich im Bild der Maria zu üben. Ich stelle mir vor, wie Maria in Jesu Nähe sitzt, wie sie ihn ansieht und ihm zuhört. Seine Worte erreichen sie tief in ihrem Herzen. Sie saugt alles auf, was er sagt. Ihre Umgebung hat sie völlig vergessen. Es existiert nur Jesus und seine Nähe. Das ist seine Verheißung. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen.